irgendwie beschweren, behindern oder ablenken will, jegliche Art von Ablenkung, dass wir wirklich einfach auf ihn schauen. Und das ist so schön, wenn wir das machen, es tut unserer Seele und unserem Geist einfach wirklich gut. Mein Thema heute Morgen, mein Predigtthema heißt Ein Schiff in der Wüste, Fragezeichen, Rufzeichen. Und danach der perfekte Plan. So, wenn wir in diesen Tagen so um uns schauen, dann springen uns Nachrichten förmlich an, springen uns ins Auge. Coronavirus, Krieg und Mord im Nahen Osten, Millionen Menschen auf der Flucht, unzählige Kinder, die niemanden haben, Bilder, die unser Herz berühren und traurig machen, all dieses Leid anzugucken. Ich möchte das jetzt heute Morgen auch nicht schönreden, aber wenn ich in die Vergangenheit schaue, dann frage ich mich schon, wie die Menschen im 15. Jahrhundert zum Beispiel empfunden haben mögen, als Pest und Cholera wüteten, oder wie die Menschen im 30-jährigen Krieg fühlten. Kinder, die geboren wurden und nichts als Krieg kannten. Was will ich damit sagen? Ist das eben so? Ist das das Schicksal in Anführungsstrichen der Menschheit, wie es uns manche Philosophien und Religionen weismachen wollen? Ja, das hat es schon immer gegeben. Ja, es stimmt, diese leidvollen Zustände, die gibt es seit Menschengedenken, das ist wahr. Mich hat nach der Predigt letzte Woche, wo es um Noah ging, nochmal diese Person Noah sehr beschäftigt. So über die Woche ist mir das immer weiter nachgegangen. Und ja, dieser Mann hat mich tatsächlich fasziniert. Es ging letzte Woche in der Predigt um Gehorsam, dass Noah gehorsam war, dass er ein Schiff in der Wüste gebaut hat. Und vielleicht so ein ganz kleiner Exkurs. Ich habe überlegt, ob der überhaupt ein Schiff kannte. Ich weiß das gar nicht, ob der irgendwo dahin gereist ist, wo es auch Schiffe gab. Er hatte ja den Auftrag, er sollte ein Schiff bauen. Und das habe ich überlegt. Und dazu kommt noch, dass Noah zu einer Zeit lebte, komme ich aber gleich noch zu genauer, wo es noch nicht geregnet hatte auf der Erde. Ganz, ganz spannend auch. Gibt also Forschung darüber, dass es eine lange Zeit lang nach der Schaffung der Erde nicht geregnet hat, sondern dass der Tau der Erde die Erde befeuchtet hat. Und ich bin in Chemie nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Also ich weiß nicht, wie es zusammenhängt oder wie es gewesen sein kann. Aber es muss die Erdatmosphäre eine andere Beschaffenheit gehabt haben. Das, was unter anderem auch dazu führte, dass die Menschen zu der Zeit sehr, sehr viel älter wurden. Wir lesen das ja, ne? Wurde 800 Jahre alt oder wurde 500 Jahre alt und so. Und ja, das ist schon ganz schön viel. Ja, diese Person Noah ist ja unser aller Ur-Ur-Ur und so weiter, Großvater. Die stammen ja alle von ihm ab. Und ich habe so versucht, mir die Zeit vorzustellen, wo er gelebt hat. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die große Flut, so wird es ja genannt, die in vielen Mythologien der Völker Erwähnung findet. Also es scheint wirklich, egal ob jetzt, was weiß ich, das Gilgamesch-Epos oder andere Mythologien oder die Bibel, es scheint diese Flut wirklich allen Völkern bekannt gewesen zu sein. Und sie findet da auch Erwähnung. Und die haben jetzt dank der Radiokarbon-Methode herausgefunden, dass sie um circa 6300 vor Christus gewesen ist, also plus minus 50 Jahre. Finde ich hochinteressant, dass man das nachweisen kann, aufgrund der Erdschichten auch, dass es diese Flut tatsächlich gegeben hat. Woher das kam, gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen, aber dass sie da war, das ist schon nachgewiesen. Ja, 6300 vor Christus, das ist ja ganz schön lange, wenn man sich das überlegt. Wie mag es da wohl ausgesehen haben? Das war also Noahs Zeit. Wie war die Zeit denn damals? Was wissen wir aus der Bibel davon über diese Zeit? Es steht in 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, Jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses planen, böses tun. Stellt euch das wirklich mal vor. Stellt euch das wirklich vor, dass sie getrieben waren, der Antrieb war wirklich, Böses zu planen und Böses zu tun. Vers 11, 12. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachtete das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz, Grausamkeit. Das heißt, selbst in dieser Vorzeit, 6300 Jahre vor Christi Geburt, gab es Gesetze und Rechte. Das finde ich also auch vom historischen Hintergrund einfach sehr interessant. Das waren also keine Leute, die durch die Gegend zogen oder die ohne Rechte, ohne Gesetze waren. Es gab Rechte und Gesetze, denn sonst kann man sich da nicht dran halten, wenn es sie nicht gegeben hätte. Das mosaische Gesetz wurde erst viel später gegeben. Also Noah kannte also Gesetze und Recht. Und so, als ich ihn nochmal so als Person genau angeguckt habe, habe ich gedacht, es kann nur so sein, dass Gott wirklich sein Gesetz in Noahs Herz geschrieben hat. Ich glaube, dass es wirklich so war, dass er das Gesetz Gottes und die Vorstellung, was richtig, was gut ist, in seinem Herzen hatte. Im 1. Mose 6, Vers 8, da steht, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel. Und dann, und hörte auf ihn. Und das ist der Satz, der mich die Woche über beschäftigt hat. Noah hörte auf Gott. Und er tat nur das, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Was mich wirklich fasziniert an Noah, ich habe es gerade schon gesagt, ist, dass er auf Gott hörte und auch von Gott hörte. Und spannenderweise hatte sein Vater Lamech ihm prophetisch den Namen Noah gegeben. 1. Mose 5, Vers 29. Der wird uns Trost bringen bei all der harten Arbeit auf dem Acker, den Gott verflucht hat, sagte er. Darum nannte er ihn Noah, das heißt Trost. Also ganz spannend, wie Eltern ihren Kindern Namen geben und was die Namen auch für Bedeutung haben. Dieses Thema Hören auf oder von Gott ist und bleibt spannend. Ich höre oft in der Seelsorge, ja, wie höre ich denn Gottes Stimme? Ich höre das immer nicht richtig. Oder wenn ich was gehört habe, dann ist das aber gar nicht so gekommen. Mache ich denn da irgendwas falsch? Wie geht das denn, Gottes Stimme hören? Wir alle strecken uns danach aus, weil wir das ersehnen, wirklich Gottes Stimme zu hören und weil wir es brauchen, auch für unseren Alltag. Aber geht mal mit mir mit und stellt euch das vor. Noah hörte von Gott so exakt, dass er die Maße für den Bau der Arche empfing und Arbeitsanweisung. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, Wolfgang, ne? Gott sagt dir, bau ein Haus und gibt dir genau die Maße, exakt, die Stockwerke, genaue Arbeitsanweisung, sagt dir genau das und das Material verwende. Das heißt, Noah hat wirklich sehr, sehr präzise und genau gehört und dann auch gehorcht und diese Anweisung ausgeführt. Die Arbeitsanweisung war Schiffbau, Holz. Pech außen und innen. Drei Stockwerke, in jedem mehrere Räume. 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch, 50 Zentimeter Dachhöhe. Eine Tür an einer Schiffsseite. Das war die konkrete Arbeitsanweisung und Noah hat das gemacht. Und er wird lange dafür gebraucht haben, denn er kann nicht irgendwie ein frisches Holz nehmen, das verzieht sich. Wir sind alle unsere Handwerker. Das muss abgelagertes Holz gewesen sein. Und er hat gehört und war gehorsam und hat diese Arche gebaut. Also er erfuhr die exakten Maße von Gott selbst. Wir haben es letzten Sonntag gehört, Noah war gehorsam. Er machte alles, was Gott ihm gesagt hatte, genau so. So wurden er und seine komplette Familie wieder. Gott liebt Familie, also ganz deutlich, als einzige vor dieser Flut gerettet. Interessanterweise war Noah auch der erste Mensch, mit dem Gott einen Bund schloss. 1. Mose 9, Vers 8. Da Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen: Ich schließe einen Bund mit euch und mit all euren Nachkommen, dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Hatte ich noch nie so gelesen. Mit allen Tieren, die auf der steht aber in der Bibel. Mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Das gilt, und jetzt hört gut zu, das gilt für alle Zeiten. Auch das steht so im Wort. Nie wieder, sagt Gott, werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn er in den Wolken erscheint, wir freuen uns, wenn wir einen Regenbogen sehen. Ich freue mich immer doll, finde es total schön und es erinnert mich auch natürlich daran, dass Gott dies gesagt hat. Aber wenn dieser Bogen in den Wolken erscheint, sagt Gott, dann werde ich an meinen Bund denken. Das heißt also, in dem Moment denkt Gott an den Bund, den er mit uns geschlossen hat. Denn wir sind die Nachkommen von Noah. Gott denkt in dem Moment an diesen Bund und das finde ich ganz anrührend, dass wir ab und zu ja, diesen Regenbogen in seiner ganzen Schönheit, der so auch für mich so ein Stückchen Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist, dass wir den angucken dürfen und dass Gott dann an uns denkt und an diesen Bund denkt. An meinen Bund denken, den ich mit euch und den anderen Lebewesen geschlossen habe. Nie wieder eine Wasserflut. Nie wieder, hört gut zu, soll das Leben vernichtet werden. Diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Nie wieder soll das Leben vernichtet werden. Noah hatte gehört und war dann gehorsam gewesen. Nochmal zurück zu den Umständen. Ich habe es schon gesagt, es hatte auf der Erde bis zur Sintflut noch nie geregnet. Der Tau der Erde befeuchtete sie. Und die Erdatmosphäre war laut Forschung anders beschaffen als heute. Das habe ich gesagt, das erklärt auch das hohe Alter der frühen Menschen. Ein Schiff in der Wüste. Wir haben letzten Sonntag vom Spott der Nachbarn gehört. Noah hat unbeirrbar Gottes Plan ausgeführt. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich das so studiert und gegessen habe, das Wort Gottes. Als die Familie Noah die Arche verlassen hatte und Gott ein Brandopfer gebracht hatte, segnete Gott sie und gab ihnen die Erlaubnis, 1. Mose 9, Vers 3, dass sie von nun an sich von dem Fleisch von Tieren ernähren können, nicht nur von Obst und Getreide, steht da auch genauso. Sprich, im Umkehrschluss, vorher waren die Menschen Vegetarier. Und da hat Gott ihnen wirklich die Erlaubnis gegeben, ihr dürft jetzt auch das Fleisch von Tieren essen. Was bedeutet diese Geschichte heute für dich und für mich und für uns als Gemeinde? Wenn wir uns Noah angeschaut haben, sehen wir, dass er nur das tat, was in Gottes Augen gut war und so lebte, wie es Gott gefiel. Wie ist das denn bei dir und bei mir? Leben wir so, dass es Gott gefällt? Oder ist da noch Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes, nach oben? Die frohe Botschaft, weil unsere alte sündige Natur das nicht konnte, nach den Geboten Gottes leben, gab Gott seinen einzigen Sohn. Er ließ ihn die himmlische Herrlichkeit verlassen, auf die Erde kommen, als Mensch, und gab ihn für unsere Sünden hin. Jesus starb am Kreuz für dich und für mich, damit wir Freiheit haben, alle unsere Sünden ausgelöscht sind und wir ungehindert Zugang zu seiner Herrlichkeit und zu seinen Ressourcen haben. Und ob das nicht schon alles überwältigend genug wäre, sandte er seinen Heiligen Geist, sodass die gesamte göttliche Fülle unter uns Raum nehmen kann, unser Innerstes erfüllen und uns aus uns herausströmen kann in diese Welt hinein, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben wird. Johannes 3, Vers 16. Das ist ein unfassbares Privileg, aber auch ein hoher Auftrag. Zurück zum Anfang. Wie für den Bau der Arche gibt es bei Gott einen perfekten Plan. Und auch das war was, was mich die Woche über wirklich zutiefst innerlich beschäftigt hat, als ich so auf die Umstände guckte und das, was um uns rum ist. Ich verstehe das nicht alles. Ich weiß nicht, was das ist, warum das so ist. Das kann ich nicht verstehen. Ich habe auch nicht den Anspruch, das verstehen zu wollen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich weiß einfach, dass Gott wie für den Bau der Arche einen perfekten Plan hat. Einen perfekten Plan. Alle vergangenen und alle zukünftigen Geschehnisse sind auf diesem Plan eingezeichnet. Wir wissen als Christen, dass von Gott nur Gutes kommt. Das ist der neue Bund, den er mit uns geschlossen hat durch den Tod Jesu. Wir erinnern uns daran, wenn wir das Abendmahl miteinander annehmen. Das heißt, Kriege, Flucht, Vertreibung und auch Krankheiten kommen nicht von Gott. Aber auch dafür, nein, dagegen oder besser damit, hat Gott einen Plan. Dieser Plan für die Menschheit, für die Gemeinde, für dich und dein Leben, für mich und mein Leben, der ist so perfekt und so individuell gestaltet, dass es nichts, ganz bestimmt nichts Besseres gibt, in das wir hineinwachsen können. Mir ist das in der vergangenen Woche innerlich zu einer ganz festen Gewissheit geworden. Und in einem Bild konnte ich einen Blick auf diesen Plan werfen. Alles voller winziger Zahlen, Verästelungen, kleiner Buchstaben, wie ein Installationsplan oder ein Schaltplan. Ich war völlig überwältigt von der Feinheit und von der Exaktheit dieses Planes, was ich da sehen konnte. Überall Verknüpfungen, riesengroß. Aber alles führte auf ein Ziel hin in diesem Plan. Das Installieren nicht von Leitungen, nicht von Rohren, sondern das Installieren des Reiches Gottes hier und jetzt auf dieser Erde. Wie kann das gehen? Frag Gott für dein persönliches Leben nach seinem Plan. Wenn du nichts hörst, frag deine geistlichen Leiter. Sie sind unter anderem gesetzt, um dir dabei zu raten. Und da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, Geschwister, und das darf ich sicher sagen. Viele Stunden verbringen wir in der Gemeindeleitung damit, über die Begabungen und Berufungen einzelner Geschwister hier in der Gemeinde zu sprechen und dafür zu beten. Und meine Vorstandsgeschwister können das bestätigen. Es sind viele Stunden, die wir damit zubringen, einfach das wirklich zu schauen, was Gott in Menschen hineingelegt hat an Berufungen und an Begabungen. Also, wenn du nichts hörst, frag deine geistlichen Leiter. Sie sind unter anderem gesetzt, um dir dabei zu raten. Höre auf sie. Hör nicht auf zu fragen. Frag Gott nach seinem Plan für deine Familie, deine Gemeindefamilie, deine Stadt, dein Land. Sag ihm, du möchtest den perfekten Plan. Gott hat den und er teilt den so gerne. Er gibt so gerne Offenbarung darüber, wie seine Pläne sind und wartet darauf, dass du mit reingehst in diese Planung, dass du dein Okay gibst und es geht sogar noch weiter. Der Erwartungshaltung, dass er dir antworten wird. Erinnere dich selber daran. Ermutige andere im Weitergehen. Sei dabei, unser CCO-Gemeindeschiff mehr und mehr zu einer Arche zu machen. Es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist den Schwerpunkt letzten und diesen Sonntag auf Noah und die Arche gelegt hat. Er liebt es, seinen Kindern Offenbarung zu geben, an seinen Plänen Anteil zu haben und ja, als sein Sohn, seine Tochter, mitzuplanen, mitzugestalten und zu bauen. Wir haben unsere drei prophetisch empfangenen Bereiche im Fokus: Anbetung, prophetischer Dienst, Familien. Frag doch Gott einfach, wo er dich sieht und lass es uns wissen. Du und ich, wir haben das unglaubliche Vorrecht, in dieser Zeit leben zu dürfen. Packen wir es an.